Wer von euch ist schon mal aufgrund seines Glaubens im Gefängnis gewesen? Irgendjemand von euch? Wurde jemand von euch schon mal geschlagen wegen eures Glaubens? Auch nicht? Ja, aber es ist nicht das, was wir so mit Verfolgung verbinden, oder? Gefangennahme, körperliche Misshandlung, Anklage vor Gericht. Das ist, was wir unter Verfolgung meist verstehen. Aber überleg einmal, bist du schon mal wegen deines Glaubens ausgelacht worden? Hat man dich deswegen gemieden oder über dich gelästert? Hat man dich vielleicht sogar missverstanden und dir Böses unterstellt, obwohl du einfach der Bibel folgst? Auch das ist Verfolgung, Geschwister. Auch verbale Verfolgung ist Verfolgung. Und schon in der ersten Gemeindegeneration, in der Zeit, als Petrus, der Apostel, seinen Brief schrieb, den wir 1. Petrus nennen, schon in dieser Zeit gab es diese verbale Verfolgung, diese Verfolgung mit Worten. Und so lass uns den Petrusbrief aufschlagen, den 1. Petrus, und uns noch einmal erinnern daran, was es mit diesem Brief auf sich hat, in welcher Situation der geschrieben ist und von wo. Naja, von wo, das können wir ganz am Ende sehen, denn im letzten Kapitel, in 5, Vers 13, sagt Petrus, der Apostel, dass er aus Babylon schreibt. Und wir verstehen das als Decknamen für die Stadt Rom, für die Hauptstadt des Römischen Reiches. Und wahrscheinlich schreibt Petrus noch vor der ersten Christenverfolgung in Rom, nämlich um 64 nach Christus. Und an wen schrieb er? Das sehen wir ganz am Anfang. 1. Petrus 1, Vers 1. Petrus, Apostel Jesu Christi, an die Fremdlinge in der Zerstreuung in, jetzt kommen die Provinzen Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia und Bithynien. Und wenn ihr eine Karte vor Augen habt oder in eurer Bibel, dann wisst ihr, dass das die heutige Türkei ist, Kleinasien. Dort sind diese Provinzen angeordnet gewesen. Und Galatien und Asia kennen wir etwas genauer aus der Bibel, weil dort sind auch Gemeinden entstanden. Paulus war dort und er schrieb an die Galater, Galatien. Und er war in Asia und in Apostelgeschichte 19 heißt es, dass ganz Asia durch Paulus das Evangelium hörte. Was aber ist mit diesen anderen drei Provinzen, nämlich Pontus, Bithynien, Kappadokien? Pontus und Bithynien, die sind im Norden, dort am Schwarzen Meer. Und wir wissen nicht, wie dort die Gemeinden entstanden sind. Genauso wenig wie in Kappadokien im Osten der heutigen Türkei. Auch von diesem Gebiet wissen wir nicht, woher die Gemeinden kamen. Aber letztendlich gab es dort Gläubige, denn Petrus schrieb an diese Gläubigen dort. Und er schrieb mit einem ganz bestimmten Anliegen. In 5, Vers 12, nochmal am Ende wiederum, schreibt er: Ich habe euch in Kürze geschrieben, um euch zu ermahnen und zu bezeugen, dass dies die wahre Gnade Gottes ist, in der ihr steht. Also er will ermahnen und er will bezeugen. Ermahnen will er zu ganz praktischen Schritten. Und damit beginnen wir auch heute im Besonderen mit diesen praktischen Ermahnungen, die Petrus in seinem Brief schreibt, und bezeugen will er die Gnade Gottes. All das, was er über Gottes Gnade zu den Gläubigen geschrieben hat, ist hier inbegriffen mit den Worten wahre Gnade. Und er will einfach bezeugen, welche Stellung sie als Christen haben, welche Stellung Gott sie versetzt hat. Und er will natürlich, dass sie im Glauben ausharren, dass sie Gott treu bleiben, auch in dieser Zeit der Verfolgung, die Empfänger erlebten. Der Apostel Petrus selbst, der Jünger Jesu, hatte das erlebt, wie es ist, wenn man gefragt wird: Kennst du diesen Jesus? Gehörst du zu ihm? Und er hat ihn dreimal verleugnet, ihr wisst es. Er hat seine eigene Schwachheit erkannt und Gott hat ihn auch weiter verändert, aber er kannte es, was es bedeutet, verfolgt zu sein. Und heute wollen wir etwas tun, was ich bisher noch nicht gemacht habe, nämlich einen kurzen Überblick über das Buch bekommen, über diesen Brief bekommen und einmal von vorne bis hinten durchfliegen und die einzelnen Teile uns benennen. Ja, als Brief hat das Buch hier drei klassische Teile und Thomas hat euch das auch schon genannt. Es gibt am Anfang immer dieses Vorwort, Fremdwort Präskript, ein Vorwort, das den Empfänger, den Autor zuerst, die Empfänger und dann das den Gruß enthält. Und das sehen wir auch hier im ersten Petrusbrief. Am Anfang schreibt der Petrus, dass er der Autor ist, Petrus, Apostel Jesu Christi. Und dann schreibt er von den Empfängern, von den Christen in Kleinasien. Und schließlich schreibt er von dem Gruß, oder besser gesagt einen Segenswunsch. Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil. Und dann gibt es am Ende nochmal dieses Postskript, dieses Schlusswort in Kapitel 5, Vers 12 bis 14, wo er, wie gesagt, seine Absicht nennt, seine Grüße nennt und auch den Boten nennt, Silvanus oder Silas. Und zwischen diesem Präskript und dem Postskript befindet sich der Hauptteil. So einfach. Und dieser Hauptteil, dieser Körper des Briefes, nimmt natürlich den meisten Raum ein. Und wie könnte man diesen Teil in der Mitte, wie könnte man das zusammenfassen? Nun, erst einmal gibt es hauptsächliche Themen, über die Petrus schreibt. Was sind eigentlich seine grundsätzlichen Themen, die er anspricht? Und wir können uns das in drei Paaren anschauen. Einmal Gott und Gottes Sohn, einmal Hoffnung und Heil und einmal Leiden und Lebensstil. Nun, Petrus schreibt sehr gottzentriert. 39 Mal, wenn ihr eure Schlachter aufschlagt, 39 Mal schreibt er von Gott. 39 Mal wird Gott erwähnt und in allen möglichen Aktionen und Eigenschaften. Gott ist es, der erwählt. Gott ist derjenige, der die Wiedergeburt schenkt, der den Glauben erhält, der Jesus auferweckt. Sein Wort ist kraftvoll. Petrus schreibt davon, was Gott will, was ihm wohlgefällt und dass das Evangelium eigentlich das Evangelium Gottes ist und die Gemeinde die Herde Gottes. Immer wieder geht es um Gott. Genauso auch um Gottes Sohn, um Jesus Christus. 22 Mal wird er erwähnt, hier in der Schlachter. Und natürlich spricht Petrus von dem Heilswerk, von davon, dass er gestorben ist, dass er auferstanden ist, dass er nun wiederkommen wird aus dem Himmel und dass er geoffenbart werden wird für alle Menschen auf dieser Erde. Und er ist natürlich der Herr, er ist auch das Vorbild für die Gläubigen, weil, ihr erinnert euch, Christus hat gelitten und ist dann zur Herrlichkeit zum Vater gegangen. Und genauso ist es auch mit uns Christen. Genauso ist es mit den verfolgten Christen, dass sie auf dieser Erde Leiden erleben und danach die Herrlichkeit. Und so ist Jesus das perfekte Vorbild. Also Gott und Gottes Sohn und das bestimmt alles andere, weil die Beziehung zu Gott, diese Beziehung bestimmt unser Denken, unser Reden, unser Handeln, ist die Grundlage. Und dann schreibt er von der Hoffnung und von dem Heil. Und die Hoffnung, die ist vor allem hier in den ersten oder anderthalb Kapiteln, in den ersten anderthalb Kapiteln beschrieben, die Hoffnung auf das Erbe, auf Herrlichkeit, auf Lob, auf Ehre bei Gott. Und die ist den Gläubigen sicher und den Gläubigen bewahrt und sicher im Himmel. Und ebenso das Heil, die Errettung beginnt das Leben des Christen. Wir werden errettet von Gott. Und unsere Errettung hat auch noch ein Ziel, nämlich, dass wir endlich von diesem Körper, von dem sündigen Leib erlöst werden. Und dann Leiden und Lebensstil. Und natürlich das Leiden, denn die Gläubigen sind verfolgt und erleben Leid aufgrund ihres Glaubens. Und Petrus zeigt ihnen in erster Linie, wie sie richtig denken. Was ist Gottes Sicht von ihren Leiden, von der Verfolgung? Und dann, wie sollen sie sich verhalten? Der Lebensstil. Und da sind es vor allem vier Dinge, nämlich Gutes tun. Petrus sagt, ein Christ ist jemand, der trotz allem Gutes tut. Trotz allem. Ein Christ ist jemand, der gehorcht, gehorsam. Wem soll er gehorchen? Natürlich Gott. Ein Christ gehorcht Gott gewohnheitsmäßig. Und ein Christ ordnet sich unter. Er ordnet sich den Menschen unter, die Gott über ihn gestellt hat. Unterordnung und letztlich auch Heiligkeit. Ein Christ lebt heilig für Gott. Auch das betont Petrus. Und jetzt kennen wir also die wichtigsten Themen in diesem Brief. Jetzt können wir uns mal daran machen, zu sehen, wie Petrus diese Themen nun in seinem Brief, in seinem Brief komponiert. Und der Hauptteil von Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 5, Vers 11, den können wir wieder in drei große Teile aufgliedern. Und ihr seht das auf euren Zetteln. Diese Gliederung habe ich jetzt selbst erstellt. Und es gibt verschiedene Möglichkeiten, diesen Brief zu gliedern. Es gibt da nicht die eine richtige Version. Ich habe einfach verschiedene Gliederungen verglichen. Vor allem orientiere ich mich hier an zwei Kommentatoren, ein Herr Schreiner und ein Herr Michaels, die das auch so gegliedert haben. Und ich denke, es gibt uns einen guten Überblick, nämlich zuerst Gottes Errettung, dann Gottes Ehre und Gottes Erbauung. Und wie könnte es anders sein? Diese Hauptpunkte haben wiederum Gott als Zentrum. Was wir uns schon angeschaut haben in den vergangenen Predigten, ist Gottes Errettung mit ihren Folgen. In diesem Teil haben wir abgeschlossen, 1 Vers 3 bis 2 Vers 10. Und da sehen wir die Segnung der Rettung, dann was es für Konsequenzen hat im Leben und schließlich auch, ja, dass wir als Errettete nicht alleine leben, sondern als Gemeinde zusammengefügt sind, die Gemeinde der Erretteten. Und nun gibt's zwei weitere Teile in dem Brief und die beginnen beide mit Geliebte. Der erste Teil in 2 Vers 11 bis 4 Vers 11 und dann 4 Vers 12. Da steht noch einmal Geliebte. Und nun der erste Teil, da habe ich Gottes Ehre in einer feindlichen Welt genannt. Also wie leben wir eigentlich als Christen zu Gottes Ehre in einer Welt, die uns ablehnt, die uns sogar verfolgt? Nun der erste Punkt ist die Verantwortung als Christ in der Welt. Und diese Verantwortung, sagt Petrus, ist vor allem Unterordnung. Das ist nicht die natürlichste Reaktion, das gebe ich zu. Jemand, der natürlicherweise nun Ablehnung erfährt, der ist empört, der will Aufstand betreiben. Aber Petrus sagt, nein, als Christen ist eure Verantwortung, ordnet euch unter, tut das Gute. Und so geht es um Unterordnung im Staat, im Beruf, in der Familie auch. Und schließlich leitet Petrus dann über zum Umgang mit dem Leid um Christi willen. Wie verhalten wir uns richtig im Leid? Wer ist unser Vorbild? Was ist die richtige Haltung im Leiden? Und schließlich, wie leben wir als Christen im Licht der Endzeit? Das sind alles Themen, die dann in 3 Vers 13 bis 4 Vers 11 von Petrus behandelt werden. Und der letzte Teil wiederholt viel, was schon vorher gesagt wurde, aber trotzdem beginnt Petrus ja einen neuen Abschnitt, weil er sagt in 4 Vers 12, Geliebte. Und zunächst geht es um die Läuterung der Gemeinde. Es geht darum, dass diese Leiden, die sie erleben, dass sie einen Zweck haben, nämlich die Gemeinde zu läutern, zu reinigen. Und die Ermahnung kommt dann erst in 5 Vers 1. Er sagt nicht, Geliebte, ich ermahne euch, sondern er sagt, Geliebte. Und in 5 Vers 1 sagt er dann, ich ermahne. Und zwar ermahnt er dort die Ältesten der Gemeinde. Also geht's hier um die Verantwortung der Gemeinde. Er redet die Ältesten an, in 5 Vers 5 redet er die restliche Gemeinde an. Und dann spricht er noch von den Themen Demut und Vertrauen, vom geistlichen Kampf. Und dann kommt er schon zu seinem Schlusswort. Also das ist so Petrus im Überblick. Und warum mache ich das? Warum sage ich das einfach? Weil es ja für uns wichtig ist, uns jetzt zu orten. Wo sind wir in dem Brief? Wir beginnen heute mit 2 Vers 11 und das ist also ein neuer Abschnitt, den Petrus hier beginnt. Und diese Verse 11 bis 12, die wir heute uns anschauen, ein kurzerer Text, aber der hat es in sich und der ist auch eine Art Zusammenfassung für den gesamten Abschnitt, der jetzt kommt. Was ist der Abschnitt, der jetzt kommt? Nun, es ist die Verantwortung als Christ in der Welt. Ihr seht das in der Gliederung in 2 Vers 11 bis 3 Vers 12. Die Verantwortung als Christ in der Welt. Und Petrus leitet diesen Abschnitt ein mit einer kurzen Zusammenfassung, worum es geht. Wie lebe ich als Christ unter ungläubigen Mitmenschen, die meinen Glauben auch noch ablehnend gegenüberstehen? Wie verhalte ich mich richtig? Was will Gott? Diese Fragen beantwortet Petrus jetzt in diesem Abschnitt. Folgende Geschichte aus William MacDonalds Leben über dem Durchschnitt. Am Ende des Zweiten Weltkriegs traf Dr. J. Stuart Holden, ein britischer Prediger, einen Sergeant, das ist ein Feldwebel im Militär. Er traf einen Sergeant in Ägypten, der ein ganz hingegebener Christ war. Als Holden, dieser Prediger, ihn fragte, wie er zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen sei, erklärte der Sergeant, dass er, bevor er nach Ägypten kam, in Malta stationiert war. In seiner Kompanie war ein einfacher Soldat, der gläubig war und sich nicht schämte, den anderen Zeugnis zu geben. Es machte ihnen Spaß, ihn zu piesacken, aber das schien ihn nicht zu stören. Der Sergeant erzählte, eines Nachts kamen wir alle in die Kaserne zurück, völlig durchnässt vom Regen und sehr müde. Bevor dieser Soldat in seine Koje kroch, kniete er nieder und betete. Da habe ich es ihm gegeben. Meine Stiefel waren voller Dreck und schwer. Und mit einem Stiefel schlug ich ihn auf die Backe. Dann nahm ich den anderen Stiefel und schlug ihn damit auf die andere Backe. Er betete einfach weiter. Am nächsten Morgen fand ich diese Stiefel neben meiner Koje ganz sauber poliert. Das war die Antwort des Soldaten auf meine Grausamkeit. Es brach mir das Herz. Am selben Tag wurde ich errettet. Gott sei Dank für diesen gottesfürchtigen Soldaten. Was dieser Soldat wohl an diesem Abend oder an diesem Tag in der Bibel gelesen hat? Hört einmal auf 1. Petrus 2, Vers 11 bis 12. Geliebte, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Heimsuchung. Das Thema unseres Textes lautet, erfülle deine Mission als Christ in der Welt. Und Petrus hat den Empfängern ja schon vor Augen gestellt, was ihre Hoffnung ist. Und jetzt geht es darum, was ist in der Zwischenzeit? Wir haben diese Hoffnung, wir haben ein tolles Erbe im Himmel. Wozu sind wir jetzt auf dieser Erde noch? Sollen wir nur die Zeit absitzen? Sollen wir einfach auf das Ende warten? Nein. Als Christ hatten sie und hast du eine Mission, auf dieser Welt zu erfüllen. Kennst du diese Mission? Die Mission im Kern heißt, weise sündige Begierden ab und lebe moralisch einwandfrei, damit Ungläubige gerettet werden und Gott anbeten. Und diese göttliche Mission hat auch Teilaufträge und die findet ihr in eurer Gliederung. Zuerst erkenne deine Identität, dann erringe den inneren Sieg, erweise dein ehrenhaftes Leben und ersehne die Umkehr deiner Mitmenschen. Das sind die Teilaufträge, die wir uns jetzt im Einzelnen anschauen, die aus dem Text herauskommen. Und zuerst natürlich erkenne deine Identität. Petrus redet die Christen als Geliebte an und die Art seiner Anrede erinnert sie an ihre Identität. Geliebte, das ist ein barmherziger Beginn für eine Ermahnung. Es ist nicht von oben herab, es ist Geliebte, ich ermahne euch. Und Natürlich drückt Petrus aus, dass er diese Christen liebt, aber noch mehr. Sie sind nicht nur von Petrus geliebt, sondern auch von Gott oder zuallererst von Gott geliebt. Und wie hat Gott seine Geliebten behandelt? Petrus hat ihnen gezeigt, wie er sie privilegiert hat, wie er sie reich beschenkt hat, wie sie nicht nur Schönes auf dieser Welt erleben, wie sie auch Leiden erleben, aber wie Gott sie ausgerüstet hat. Weil er die Gläubigen liebt, weil er uns liebt, hat er uns ausgerüstet für ein Leben in dieser Welt. Und er bewahrt sie und uns auf dem Weg zum Ziel. Das ist Gottes Liebe. Und Petrus sagt, ich ermahne euch als Fremdlinge und Wanderer ohne Bürgerrecht. Und so steht es in der älteren Schlachter 2000, wie ich es euch abgedruckt habe. Fremdlinge, das habe ich irgendwo schon mal gelesen, könntet ihr denken. Und ja, es ist direkt am Anfang des Briefes, sagt er ja, dass er an die Fremdlinge schreibt in der Zerstreuung. Und auch in 1 Vers 17 beschreibt er das Leben als Christ auf dieser Erde als Zeit, in der wir als Fremdlinge uns aufhalten. 1 Vers 17. Und jetzt nimmt er beide Worte zusammen. Zweimal Fremdlinge sozusagen. Und es sind zwei verschiedene Worte im Griechischen, aber wir brauchen keine große Unterscheidung machen, weil sie im Grunde dasselbe aussagen. Das erste Wort, Paroikos, bezeichnet einfach einen Ausländer. Jemand, der fremd im Land ist und demzufolge kein Bürgerrecht hat. Ein Parebedemos, das ist das zweite Wort, das meint einen Fremden auf der Durchreise. Jemand, der Gast ist, ja, und auf der Durchreise ist, nur vorübergehend da ist. Und so betont das eine Wort das Fremdsein, das andere einfach diese Vorläufigkeit. Und zusammen werden sie auch in 1. Mose 23, Vers 4 verwendet, in der griechischen Übersetzung des Alten Testaments, und zwar für Abraham. Abraham sagt dort, ich bin ein Fremdling und Einwohner ohne Bürgerrecht. Vielleicht hat Petrus an diesen Vers gedacht. Abraham war in Hebron, in dem Land, was ihm nicht gehörte, und er war unter fremden Leuten als Gast bei den Hethitern. Und genauso sagt auch Petrus zu seinen Empfängern, ihr seid Fremde auf der Durchreise. Natürlich meint er nicht, dass sie tatsächlich fremd sind. Sie waren nicht Ausländer, wo sie lebten, dort in den Provinzen. Aber sie waren geistlich gesehen Fremde, weil ihr Bürgerrecht im Himmel ist und weil sie auch nur vorübergehend auf dieser Erde leben. Und das hat er schon vorher erklärt. Sie sind wiedergeboren, haben ihre ewige Heimat im Himmel. Sie passen nicht mehr in diese Welt, weil diese Welt lebt nur für das Diesseits, lebt für die Befriedigung ihrer Lüste. Und deswegen die Ermahnung. Ich ermahne euch als Fremdlinge. Merkt ihr, wie Petrus damals den Grund schon legt für seine Ermahnung? Er erinnert sie an ihre Identität als Fremdlinge und bereitet damit seine Ermahnung vor. Die Frage gilt auch dir. Bist du dir deiner Identität in dieser Welt bewusst? Erkennst du dich als Fremder und als Gast auf dieser Erde? Denkst du so über dich? Mancher Gast benimmt sich schlecht, weil er ja nur vorübergehend da ist. Und ich denke an einen Zeitungsartikel, den ich mal gelesen habe, da hatten sich Anwohner in Kreuzberg beschwert über die Touristen, die da immer dort sind und viel Müll hinterlassen. Naja, weil sie dort feiern und sie waren ja nur Gäste. Sich als Gast gehen lassen, das darf niemals auf uns als Christen zutreffen. Wir sind Gäste auf der Erde, aber unser Verhalten ist nicht egal. Lass dich nicht gehen, sondern zweitens, erringe den inneren Sieg. Vers 11b. Da sagt Petrus, Geliebte, ich ermahne euch und ermahn, parakaleo, wörtlich an die Seite rufen. Ja, er ruft sie an die Seite, um ihnen zu helfen. Es gibt eine Vielzahl von möglichen Übersetzungen für dieses Wort ermahnen. Es kann ein dringendes Flehen sein, das kann eine Ermahnung sein, wie gesagt, eine Ermunterung, ein Trost, ein Aufruf. Und hier meint Petrus eine dringende Ermahnung. Eine ernste Ermahnung. Und er ermahnt, enthaltet euch. Oder wörtlich, ich ermahne euch zu enthalten der fleischlichen Begierden. Und von diesen Begierden haben wir schon in Kapitel 1 gelesen. In 1 Vers 14, da steht nämlich, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Und Begierden, das sind einfach starke Verlangen. Die sind nicht unbedingt schlecht. Die können gut oder schlecht sein. Nicht das Objekt gibt den Ausschlag, sondern das Verhältnis zu Gottes Willen. Ja? Nicht das Objekt meiner Begierde gibt den Ausschlag, sondern das Verhältnis zu Gottes Willen. Ist es Gottes Wille, dass ich das haben soll? Kannst du dich fragen. Oder soll ich es jetzt haben? Ist das der richtige Zeitpunkt? Bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Ja? Wenn das alles zutrifft, dann ist es auch Gottes Wille, dass du das hast. Wenn nicht, dann ist es eine falsche Begierde, eine sündige Begierde. Und ungläubige Menschen, die kümmern sich nicht darum, ob es jetzt Gottes Willen ist, was sie gerne haben möchten oder nicht. Und sie befriedigen einfach ihr Verlangen, wie es ihnen passt. Und davon ist diese Welt geprägt und sie sind versklavt, die Menschen, unter ihre eigenen Begierden. Die sind stark. Und Petrus nennt sie hier eindeutig negativ. Er spricht von fleischlichen Begierden. Ja, seht ihr das? Die fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Und fleischlich kann grob gesagt zwei unterschiedliche Bedeutungen haben. Ja? Entweder körperlich, einfach körperliche Begierden oder sündige Begierden. Und Petrus hat in seinem Brief dieses Wort schon auf beide Arten benutzt. Fleisch im Sinne von Körper, Fleisch im Sinne von sündig oder Sünde. Zum Beispiel in 3 Vers 18 spricht er davon, dass Christus für uns, dafür die Sünden gelitten hat. Und er wurde getötet nach dem Fleisch. Jesus Christus sozusagen hatte einfach einen Körper, sagt Petrus. Er hatte ein Fleisch, er hatte einen Körper mit ganz normalen Bedürfnissen wie Hunger, Durst, Erholung, da ist nichts Böses dran. Und in diesem Körper ist er gestorben. Nun an anderer Stelle, in seinem zweiten Brief oder dem Brief, den wir 2. Petrus nennen, schreibt Petrus auch wieder von dem Fleisch. Und in 2 Vers 10 sagt er, spricht er von Menschen, die in unreiner Lust dem Fleisch nachlaufen. Nun da meint Petrus nicht nur den Körper, sondern da meint er Sünde, sündige Lust. Und so verwendet er das Wort auch hier in 1. Petrus 2, Vers 11. Er spricht von sündigen Begierden. Nicht nur einfach körperliche Begierden, sondern sündige Begierden. Und sündige Begierden, wie gesagt, sind Begierden, die wir befriedigen außerhalb des Willens Gottes. Nun, Ungläubige fragen nicht nach Gottes Willen, das ist klar. Aber Petrus spricht ja hier zu Gläubigen. Und diese Gläubigen dienen ja jetzt nicht mehr den Begierden. Aber Petrus erinnert sie, Erlöste, ihr seid noch nicht ganz erlöst. Errettete, ihr seid noch nicht ganz errettet. Wie kann es sein? Wir sind doch errettet, oder? Naja, noch nicht ganz. Da fehlt noch etwas. Wir sind zwar von Sünde und von dem Gericht gerettet, ohne Frage. Das ist wahr. Aber unsere Errettung ist noch nicht vollendet, denn die Erlösung des Körpers, Römer 8, Vers 23, steht noch aus. Oder meinst du, dass alles in Ordnung ist, wenn du immer noch geneigt bist zu sündigen? Wenn du immer noch geneigt bist, falschen Begierden nachzugehen? Ist jetzt alles in Ordnung in diesem Zustand? Ich würde sagen, nein. Das sollte nicht das Endergebnis der Errettung sein, dass wir immer noch mit unserer Sünde kämpfen, oder? Wir wollen nicht ewig mit unserer Sünde kämpfen. Nein, und deswegen gibt es auch noch einen Zeitpunkt, wo unsere Errettung vollendet wird, wenn wir von diesem Leib, von diesem Körper befreit werden. Und demnach ist nicht der Körper böse, sondern das Fleisch. Und man könnte meinen, dass der Körper das Problem ist, weil das heißt ja hier, die fleischlichen Begierden streiten gegen die Seele, aber es ist nicht so. Petrus erklärt es nicht näher, was jetzt das Fleisch ist, aber Paulus gibt uns da genauere Ausführungen. Deswegen wollen wir mal zu Paulus gehen, zu Römer Kapitel 7 und dort lesen, was es mit dem Fleisch auf sich hat. Römer 7, es ist keine leichte Stelle, aber richtig verstanden gibt es uns ja einfach mehr Einsicht in dieses Thema des Fleisches, mit dem wir kämpfen. Kurz zur Orientierung, Paulus schreibt ja diesen Brief über Gottes Gerechtigkeit. Zuerst die Verurteilung der Menschen, Kapitel 1 bis 3, und dann die Rechtfertigung und schließlich auch in 6 bis Kapitel 8 die Heiligung der Christen, ja, die Heiligung. Und Kapitel 6, da geht es um die Identität als Christen. Wer sind wir? Wir sind geheiligt und wir sollen immer weiter in unserem Lebenswandel heilig sein. In Kapitel 7 geht es dann um den Kampf gegen die Sünde. Also erst Identität und dann Kampf. Das haben wir auch bei Petrus gesehen. Erst die Identität, ihr seid Fremde, ihr gehört nicht mehr in diese Welt, aber ihr kämpft immer noch gegen eure Sünde. Wir sind also bei Kapitel 7, bei dem Kampf gegen die Sünde, und es geht vor allem um das Thema des Gesetzes. Paulus, selbst ein jüdischer Mann, als Jude groß geworden ist, und schreibt über das Verhältnis zum Gesetz. Er ist mit dem Gesetz groß geworden, er hat sich versucht, an das Gesetz zu halten. Aber was ist jetzt als Christen? Lassen wir das Gesetz jetzt links liegen? Müssen wir es immer noch halten? Und so geht es auch hier in diesem Kapitel um dieses Verhältnis zum Gesetz. Zuerst sagt er in 1 bis 6, dass wir als Christen frei sind von dem Gesetz. Wir versuchen nicht mehr gerecht zu werden durch das Gesetz, sondern wir sind gerecht aus Gnade. In der Vergangenheit, Kapitel 7, Vers 7 bis 13, da hat Paulus damit gekämpft, mit diesem Gesetz. Er hat versucht, es zu halten, aber letztendlich hat es ihn überführt von seiner eigenen Sünde. Und ohne das Gesetz hätte er auch seine Sünde nicht erkannt, schreibt er in diesen Versen. Er schreibt in der Vergangenheit, zum Beispiel Vers 7, aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Oder Vers 11, denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. Paulus schreibt von der Vergangenheit. Jetzt kommen wir zu unserem Text in Vers 14. Achtet darauf, Paulus schreibt jetzt in der Gegenwart. Denn wir wissen, dass das Gesetz geistlich ist, ich aber bin fleischlich und an die Sünde verkauft. Denn was ich vollbringe, billige ich nicht. Denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das übe ich aus. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so stimme ich dem Gesetz zu, dass es gut ist. Jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir vorhanden, aber das Vollbringen des Guten gelingt mir nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Ich finde also das Gesetz vor, wonach mir, der ich das Gute tun will, das Böse anhängt. Denn ich habe Lust an dem Gesetz Gottes nach dem inneren Menschen. Ich sehe aber ein anderes Gesetz in meinen Gliedern, das gegen das Gesetz meiner Gesinnung streitet und mich gefangen nimmt unter das Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Ich, elender Mensch, wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Hast du schon mal diese Erfahrung gemacht? die Paulus hier beschreibt? Ich bin überzeugt, Paulus schreibt hier von seiner Erfahrung als geretteter Mensch. Und doch klingt es für uns irgendwie etwas befremdlich. Er will das Gute, aber tut nicht das Gute. Es ist einfach, Paulus als erlöster Mensch, als reifer Mensch auch, reifer Christ, der jetzt versucht, sich an das Gesetz zu halten. Und was merkt er? Ich kann es nicht. Ich kann mich nicht vollkommen an das Gesetz halten. Ich sündige immer noch. Und er ist darüber betrübt, dass er es immer noch nicht vollkommen halten kann. Und wo liegt jetzt die Ursache für diesen Kampf gegen die Sünde? Die nennt er hier eindeutig. Und zwar gibt es hier drei Klagen in diesem Text. Dreimal klagt er, nennt den Zustand, warum er klagt, den Beweis, warum er in diesem Zustand ist und dann die Ursache für den Zustand. Und die Ursache ist immer am Ende der Klagen. Zum Beispiel Vers 17 ist die erste Klage. Da sagt er, jetzt aber vollbringe nicht mehr ich dasselbe, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Okay, also da wohnt etwas in mir, die Sünde genannt. Die zweite Klage, Vers 20, das Ende. So vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Schon wieder. Und Vers 23, das Ende. Da schreibt er von dem Gesetz der Sünde, das in meinen Gliedern ist. Und Geschwister, das ist das, was wir in der Schrift als das Fleisch beschrieben sehen. Das Fleisch, die Sünde, das Gesetz der Sünde, das in unseren Gliedern wohnt. Das ist mit unserem Körper verbunden. Ja? Das heißt, wenn wir von diesem Körper befreit sind, sind wir auch von diesem Prinzip, von diesem Gesetz der Sünde befreit, worauf wir alle hoffen. Aber jetzt noch in diesem Kampf leben. Ich hoffe, es ist jetzt klarer, was wir mit dem Fleisch meinen. Es ist dieses Prinzip der Sünde in uns, diese sündige Neigung, die immer noch da ist. Und John MacArthur nennt es die unerlöste Menschlichkeit. Ihr seht, man kann es nicht so genau beschreiben, man kann es nicht lokalisieren. Es ist einfach mit unserem Körper, unser Körper ist damit behaftet. Es ist nicht unser Körper an sich, Fleisch und Blut, aber es ist einfach immer noch dieses Prinzip der Sünde, Prinzip der Neigung, wozu wir immer noch geneigt sind, wenn wir nicht auf Gottes Wort hören, dann kommt einfach die Sünde zum Vorschein. Und dieses Fleisch ist dafür verantwortlich, dass wir fleischliche Begierden haben, dass wir einen Kampf in uns haben. Und davon schreibt Petrus. Gehen wir zurück zu Petrus. Er sagt, dass diese fleischlichen Begierden gegen die Seele streiten. Diese fleischlichen Begierden, die Dinge hervorbringen wie Unzucht, Unreinheit, Ehebruch und Paulus nennt das an anderer Stelle in Galater 5, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neid, Mord, Trunkenheit, Gelage und dergleichen. Das Fleisch, das diese Dinge hervorbringt, streitet gegen die Seele. Und hier geht es nicht um einen kleinen Streit, sondern um einen erbitterten Krieg. Und das macht Petrus klar in dem Wort, das er verwendet. Und zwar spricht er von einem geplanten militärischen Feldzug. Das ist hier, was das Wort laut dem Kommentator Hiebert vermittelt. Der Krieg ist strategisch und er ist pausenlos. Seid ihr euch dessen bewusst, dass euer fleischlichen Begierden Krieg führen und dass sie euch den Krieg erklärt haben zu dem Zeitpunkt, als ihr wiedergeboren wurdet? Zu dem Zeitpunkt, wo du Christ wirst, erklärt dir dein Fleisch den Krieg, weil jetzt hast du eine neue Natur und den Wunsch, Gott zu dienen, Gott zu gehorchen, und das Fleisch ist dagegen entschieden. Es ist gnadenlos aggressiv gegen die Seele, und die Seele bezeichnet entweder die innere Natur des Menschen oder die gesamte Person, Körper und Geist. Petrus hat es auch schon auf beide Arten verwendet, aber hier meint er wohl den inneren Menschen. Ja, dass die fleischlichen Begierden kämpfen gegen die Seele, gegen den inneren Menschen, weil wir sind innerlich erneuert in der Seele. 1 Vers 22, da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt. Ja, 1. Petrus 1 Vers 22. Es gibt eine neue Natur in uns. Und das Ziel der fleischlichen Begierden ist, die Kontrolle zu übernehmen. Aber hör gut zu, es geht nichts an deinem Verstand vorbei. Ja? Alles ist eine Sache deiner Entscheidung. Niemand lässt dich sündigen. Niemand macht dich sündigen. Als Christ bist du nicht mehr der Sklave der Sünde und du bist befreit, um deinem Fleisch ungehorsam zu sein. Ja? Dazu bist du befähigt. Aber der Kampf geht immer noch vonstatten in deiner Gedankenwelt, in deiner Schaltzentrale. Du triffst die Entscheidung. Folgst du den fleischlichen Begierden oder folgst du Gottes Wort? Darum lass sie nicht triumphieren in deiner Schaltzentrale, denn wenn die Begierden kontrollieren, dann rechtfertigt der Verstand die Sünde, findet irgendeine Ausrede dafür, dein Wille verfolgt die Begierde und dein Körper muss arbeiten, damit die Begierde befriedigt wird. Und dann geht der Kampf von neuem los, oder dieser Prozess, weil das Fleisch niemals zufrieden ist. Und so ist dein Fleisch dein größter Feind. Wisst ihr, mein größter Feind heißt Daniel Westermann. Und ihr könnt euren Namen einsetzen. Unseren größten Feind tragen wir mit uns herum. Das ist nicht der Teufel, das ist nicht die Welt. Unser größter Feind sind wir selbst und er ist immer bei uns. Und darum sagt Petrus, was ist die Antwort darauf? Enthaltet euch der fleischlichen Begierden. Und enthalten heißt einfach sich fernhalten. Es geht einfach um Selbstbeherrschung. Ganz einfach. Die Begierden sind nicht unkontrollierbar, sind stark, aber für uns Christen ist es nicht unlösbar, die Begierden zu kontrollieren. Es geht nicht darum, einfach die Begierden zu ignorieren. Oh, ich mache schnell was anderes. Nein, es geht darum, die Begierden zu beurteilen und dann sich zu enthalten. Ja? Du hast irgendein Verlangen und du prüfst es an Gottes Wort. Du denkst drüber nach, sollte ich das jetzt haben? Was sagt eigentlich Gott dazu? Sollte ich es jetzt haben? Wenn nicht, dann sagst du nein und verfolgst Gottes Willen dafür. Dir ist es möglich zu widerstehen. Ich weiß, es ist leichter gesagt als getan, aber ihr müsst verstehen, es ist euch möglich. Sonst würde Petrus nicht zu den Christen sagen, enthaltet euch. Der Kampf ist aber ernst und zwei Illustrationen von Rick Holland möchte ich hier weitergeben. Einmal hat er das Leben als Christ mit einem Fahrrad verglichen. Mit einem Fahrrad, das keine Bremsen hat und der strampelt den Berg hoch. In dem Moment, wo er aufhört zu strampeln, ihr kennt das, rollt ihr den Berg runter. Genauso ist es, wenn ihr aufhört, gegen die Begierden zu kämpfen, dann nehmen sie die Kontrolle. Oder wie in einem Boxkampf, wo es keine Pause gibt. Du bist immer am Boxen und in dem Moment, wo du aufhörst zu boxen, kriegst du den nächsten Schlag ins Gesicht. Du musst ständig, ohne Pause, gegen dein Fleisch boxen. Und was ist die Strategie dagegen? Nun, an anderer Stelle, und wir finden, wie gesagt, auch Hilfe in Gottes Wort an anderer Stelle, wie zum Beispiel in Galater. Galater 5 sagt Paulus in Vers 16, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Wandelt im Geist. Das ist die Strategie. Und es geht nur eines, entweder im Geist wandeln oder die Lust des Fleisches vollbringen. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Ihr könnt nicht in der Mitte stehen. Ihr könnt nur eins von beiden Sachen tun. Und ich möchte euch gern drei Dinge mitgeben, an die ihr denken sollt in eurer Strategie gegen das Fleisch. Zum einen, habt die volle Einsicht. die Einsicht in die Natur der Begierden, denn Begierden sind betrügerisch. Das sagt Gottes Wort an anderer Stelle in Epheser 4, Vers 22. Die Begierden, die versprechen dir etwas, was sie nicht halten. Denn Begierden außerhalb des Willens Gottes werden dich niemals zufriedenstellen. Und noch mehr, sie werden dich kaputt machen. Zum anderen, denk daran, dass du einen neuen Menschen hast. Du bist erneuert worden. Der Alte ist abgelegt. Du hast nichts mehr mit den alten Begierden zu tun. Zweitens, hab auch die volle Dosis des Wortes Gottes. Woher merken wir das? Naja, wenn ein sündiges Verlangen kommt und wir genau sagen können, dass es falsch ist, anhand von Gottes Wort, dann haben wir genug Wort Gottes. In dem Sinne, dass wir jetzt diese Begierde beurteilen können. Also sei einfach immer mit Gottes Wort erfüllt und speziell in Bezug auf deine Begierden, dass du die Antwort parat hast. Und drittens, hab die volle Bereitschaft zum Gehorsam. Nur wenn du wirklich voll und ganz bereit bist, Gottes Willen zu tun, bist du gewappnet im Kampf gegen die Begierden. In dem Moment, wo du dir noch ein Hintertürchen offen lässt und sagst, vielleicht nicht ganz, dann bist du bereit, deinen sündigen Begierden zu folgen. Und was kann im Moment des Kampfes helfen? Ich denke daran, zum Beispiel einfach eine Predigt anzumachen, um auf andere Gedanken zu kommen. Oder ja, ruf, warum nicht einen Bruder oder eine Schwester aus der Gemeinde anrufen, wenn du gerade kämpfst. Bring dich auf andere Gedanken und lobe Gott, greif einfach zum Musikinstrument oder zum CD-Player, mach dir Lob Gottes an und ja, richte dich wieder auf Gott aus. Nur noch mal ehrlich, es ist nicht Privatsache, was man denkt. Was ist jetzt an meinem Gedankenleben so entscheidend? Es ist nicht Privatsache. Das hat auch Jesus den Pharisäern gezeigt. Er sagt zum Beispiel in Matthäus 5, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht Ehe brechen. Die Pharisäer würden sagen, jawohl, du sollst nicht Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau ansieht, um sie zu begehren, der hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Ihr seht, die Gedanken sind nicht egal, sondern das falsche Begehren ist auch schon Sünde, wie die Umsetzung. Und verlorene Schlachten in der Seele wirken sich auf das äußerliche, sichtbare Leben aus. Und deswegen erweise dein ehrenhaftes Leben als den nächsten Teilauftrag. Zuerst die innere Disziplin. Seht ihr? Zuerst die Selbstbeherrschung und dann das äußere Leben. So ist die Reihenfolge. Das hat schon Martin Luther gesagt. Zitat, der gute Wandel macht uns nicht fromm, sondern wir müssen vorhin fromm sein und glauben, ehe wir einen guten Wandel anheben zu führen. Zitat Ende. Oder einfacher gesagt, wir müssen vorher fromm sein, bevor wir einen frommen Wandel führen können. Wenn wir nicht im Herzen fromm sind, im Herzen selbstbeherrscht sind, dann können wir auch nicht äußerlich einen guten Wandel führen unter den Heiden. Wie Petrus hier sagt, ich ermahne euch zu enthalten, einen guten Wandel unter den Heiden habend. So wäre es wörtlich mit einem Partizip. Und es ist aber Teil der Ermahnung und drückt in seiner Form hier etwas aus, das andauernd der Fall ist. Einen guten Wandel habend. Ihr sollt nicht einmalig etwas Gutes tun und Ungläubige beeindrucken, sondern fortlaufend Gutes tun. Es reicht nicht eine gute Tat, sondern zu jeder Zeit am guten Wandel festzuhalten. Du musst kontinuierlich einen guten Wandel haben. Vom Wandel haben wir schon in Kapitel 1 gelesen, da ging es ebenso wie hier um den Lebenswandel, um den alltäglichen Lebensstil. Ja? Es geht darum, was du im Alltag bist. Dein Lebensstil, der ist hier angesprochen. Und der soll gut sein. Und gut meint einfach äußerlich schön. Also Petrus bezieht sich auch hier auf das Sichtbare, auf das Äußerliche. Das, was die Menschen sehen können. und gut bezeichnet einfach das, was ins Auge fällt und schön anzusehen ist. Was lobenswert, was edel, was hervorragend ist. So soll dein Lebensstil sein. Aber wer beurteilt, was gut ist? Macht es jetzt Gott oder die Menschen? Wie unser Herr Jesus schon gesagt hat, niemand ist gut allein als Gott allein. Er ist natürlich der Maßstab für echte Güte. Und wir müssen natürlich zuallererst seinen Geboten folgen und seinen Willen tun. Dann ist unser Wandel gut. Petrus betont hier, wenn ihr das tut, wenn ihr Gott folgt, dann wird es auch für andere sichtbar sein und sie werden anerkennen, dass dieser Wandel gut ist. Solch ein Lebensstil fällt positiv auf unter den Heiden, das heißt unter den Menschen außerhalb der Gemeinde. Heiden meint hier nicht einfach die Nationalität, die Herkunft als Nicht-Jude. Nein, weil auch die Empfänger waren ja Heiden vor allem, waren aus den Heiden, aber sie waren jetzt gläubig. Petrus spricht hier von den Ungläubigen als Heiden. Und er mahnt die Christen in der ungläubigen Welt als Christen zu leben, nicht nur in der Gemeinde. Gibt es bei dir einen Unterschied? Bist du unter deinen Geschwistern in der Gemeinde anders als zu Hause? In der Schule oder auf der Arbeit? Beim Einkaufen? Bei Nachbarn? Behältst du deine Besonnenheit? Bist du weiterhin freundlich? Bist du auch zu Ungläubigen hilfsbereit? Denk daran, die Ungläubigen beobachten dich sehr genau. Und auch wenn sie deinen Lebensstil nicht nachahmen wollen und auch nicht können, so erkennen sie doch, dass er gut ist. Und das liegt an ihrem Gewissen, weil Gott, sagt Römer 2, hat das Gesetz den Menschen ins Herzen geschrieben. Und sie haben diese angeborene, angeborene Fähigkeit zu erkennen, was moralisch gut ist. Sehen sie das bei dir? Oder gibst du ihnen einen Angriffspunkt für Tadel? Es gibt keine Garantie, dass sie dich loben und Anerkennung zeigen, wenn du Gutes tust, aber du kennst nicht die Gedanken ihres Herzens. Und deswegen, viertens, ersehne die Umkehr deiner Mitmenschen. Und jetzt kommt Petrus zum Ziel deines guten Wandels. Also ihr seid fremd in der Welt, damit gehört ihr nicht mehr in diese Welt, habt nichts mehr zu tun mit den sündigen Begierden, sondern ihr sollt innerlich diszipliniert sein, um äußerlich gut zu leben. Und schließlich mit dem Ziel, damit Menschen gerettet werden. Petrus sagt es so, führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen, am Tag der Heimsuchung. Ja, wir haben ihre ungläubigen Mitbürger auf den guten Wandel der Christen reagiert. Das sehen wir hier. Sie haben sie als Übeltäter verleumdet. Verleumden heißt einfach schlecht reden. Sie haben herablassend geredet. Sie haben ihren guten und ehrenwerten Wandel haben sie verlästert. Wie über einen Übeltäter, also jemand, der Böses tut, jemand, der kriminell ist. Für dich als Christ soll das niemals der Fall sein. Es soll niemals gerechtfertigt sein, sagt Petrus später in 4, Vers 15. Keiner von euch soll als Mörder oder Dieb oder als Übeltäter leiden oder als jemand, der sich in fremde Dinge mischt. Das soll nicht sein. Aber es geschieht ungerechtfertigt in dem Fall. Sie werden als Übeltäter verleumdet, obwohl sie Gutes tun. Und der Kontrast könnte nicht größer sein. Sie werden zwar noch nicht offiziell vor Gericht angeklagt, das meint Petrus hier nicht. Er meint einfach diese böswillige Verleumdung jeden Tag, die nicht vor Gericht, sondern einfach in der Gesellschaft stattfindet. Und ihr merkt, in der Gesellschaft braut sich etwas zusammen. Da gibt es immer mehr diese Gegnerschaft gegen die Christen. Und warum eigentlich? Wir wissen, dass die Christen damals nicht mehr so lebten wie die breite Masse. Sie lebt nicht mehr nach den Lüsten des Fleisches. Und das sagt auch Petrus in 4, Vers 3, dass sie nicht mehr wie früher nach dem Willen der Heiden leben, in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigung, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Und jetzt kommt's. Das befremdet sie, dass er nicht mitlauft in demselben heillosen Schlamm. Und darum lästern sie. Hier sehen wir den Grund. Sie lästern, weil sie ein ehrenwertes Leben führen und nicht mehr mitmachen bei diesen ganzen Ausschweifungen und Trinkgelagen und dergleichen. Zum anderen glaubten sie an Gott als den höchsten Herrn. Und wer war damals der höchste Herr im Römischen Reich? Der Kaiser. Natürlich. Und Rom wurde fast vergöttert. Die Christen haben immer noch einen höheren Herrn gehabt. Und das hat der Gesellschaft gar nicht geschmeckt. Und sie wurden als Anarchisten bezeichnet. Sie beteten auch den Kaiser nicht an. Und die ganzen Götter auch nicht. Und deswegen nannte man sie Atheisten. Interessant, oder? Sie haben an den einen wahren Gott geglaubt und sie wurden als Atheisten verschrien. Und das Misstrauen der Ungläubigen ging sogar so weit, dass sie das Mahl des Herrn als Kannibalismus verstanden und die christliche Gemeinschaft als Unmoral verleumdeten. Was sollten die Christen jetzt tun? Mit Worten zurückschlagen? Den Ungläubigen mal klar machen, dass es überhaupt nicht wahr ist, was sie sagen? Alles Lüge? Nee, sie sollen einfach weiter ihren guten Wandel leben. Das sagt Petrus. Weiter gute Werke tun, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleumden, also darin, worin sie euch verleumden, sollen sie gute Werke sehen. Gut, dasselbe Wort wie guter Lebenswandel, guter Wandel. Und sehen heißt einfach beobachten und bemerken. Und es ist auch hier eine fortlaufende Handlung. Die Ungläubigen sollen es nicht nur einmal sehen, sie sollen ständig guten Wandel, gute Werke sehen. Das, was dich charakterisiert vor der sichtbaren Welt, sollen gute Werke sein. Und so bleibt es nicht nur bei der Beobachtung, denn die Perspektive des Ungläubigen ändert sich jetzt. Seine Einstellung ändert sich und er kommt ins Nachdenken. Ich verleumde den als Übeltäter, aber der tut eigentlich nur Gutes. Und er kommt ins Nachdenken und was passiert? Er preist Gott am Tag der Heimsuchung. Warum steht eigentlich hier in der Schlachter Untersuchung? Nun, das Wort kann auch untersuchen bedeuten, das Nomen und das Verb. Es wird aber im Neuen Testament nie so verwendet. Das Verb episkeptomai meint fast immer besuchen. Und das Nomen episkopä kommt sonst dreimal vor. Episkopä erinnert euch an Episkopos, oder? Aufseher. Und so kommt es auch vor. Einmal als Amt übersetzt, einmal als Aufseherdienst übersetzt, in 1. Timotheus. Und einmal in Lukas als Heimsuchung übersetzt. Und da spricht der Herr Jesus von der Zeit, als er auf der Erde war. Er klagt über Jerusalem. Jerusalem hat die Zeit der Heimsuchung nicht erkannt. Der Herr ist zu ihnen gekommen, hat sie besucht und sie haben ihn abgelehnt. Das ist damit gemeint. Und so ist es auch hier verwendet im Sinne von Heimsuchen, besuchen. Nun, im Alten Testament gibt es zwei Arten von Heimsuchung. Entweder Gericht oder Gnade. Und manche Ausleger meinen, dass Petrus hier den Tag des Gerichts meint. Aber schaut nochmal genau hin, es steht, er spricht vom Tag der Heimsuchung. Und im Griechischen steht hier kein bestimmter Artikel vor dem Tag. Es spricht also nicht von dem Tag der Heimsuchung, sondern von einem Tag der Heimsuchung. Und so ist es auch kein technischer Begriff, kein direktes Zitat aus dem Alten Testament. Der Tag der Heimsuchung kommt nirgends sonst im Alten Testament oder Neuen Testament vor. Und so meint Petrus einfach den Tag, an dem Gott einen ungläubigen Menschen mit seiner Gnade heimsucht. An dem Tag, an dem er errettet wird. Das ist der Tag der Heimsuchung. Und was ist die Folge davon? Sie preisen Gott. Und Gott preisen, das ist nur etwas, was Christen tun. Also dieser Mensch, der vorher gelästert hat, wird Christ und preist Gott. Genau wie in der Geschichte, oder? Von dem Soldaten. Der Sergeant hat gelästert, hat ihn mitgepiesackt und dann hat er den guten Wandel gesehen und ist ins Nachdenken gekommen und schließlich wurde er gerettet. Und dieser Tag, an dem Morgen, an dem er aufstand, sagt er, an dem Tag wurde er gerettet. Das war der Tag seiner Heimsuchung für ihn. Und das ist der Tag, an dem Gott rettet und der Mensch umkehrt. Aber wie ist es dazu gekommen? Und hier kommst du ins Spiel. Der Ungläubige lästert über die Christen, aber sieht seine Anklagen stets widerlegt durch deinen guten Wandel. Und er kommt ins Nachdenken und schließlich erkennt er die Wahrheit, weil Gott ihm die Augen öffnet. Und ein Beispiel dafür ist in Kapitel 3, Vers 1 bis 2 in 1. Petrus, da heißt es, gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frauen ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht reinen Wandel ansehen. Wie könnte das hypothetisch in Petrus' Zeiten ausgesehen haben? Nun, dass eine gläubige Ehefrau, die Gott gehorcht, und ein ungläubiger Mann. Dieser ungläubige Mann kennt das Wort, das Evangelium. Das steht hier. Und er denkt vielleicht, was bildet sich eigentlich meine Frau ein? Sie betet die Götter nicht an. Sie spricht von diesem Jesus als ihrem Herrn. Sie trifft sich auch noch mit diesen Christen, mit diesem zwielichtigen Gesinde. Dabei bin ich ihr Herr. Sie soll mir dienen. Respektlos ist sie. Ich muss ihr mal zeigen, wer das Sagen hat. Und so bekommt die Frau die Härte des Mannes zu spüren. Er ist nie zufrieden, er gibt Befehle, er kritisiert sie, er beschimpft sie als respektlos. Und was macht die Frau? Sie ordnet sich einfach unter. Nach bestem Vermögen erfüllt sie ihre Aufgaben im Haus und hört auf die Wünsche ihres Mannes. Sie ist trotzdem freundlich zu ihm, auch wenn er immer noch nichts von Jesus hören will. Und eines Tages seht sie ihn auf dem Liegepolster sitzen und hat Tränen in den Augen. Und er sagt, er will Jesus kennenlernen. Er will glauben. Er hat den guten Wandel seiner Frau gesehen. Und das hat Gott benutzt, um den Mann zur Umkehr zu bringen. So könnte es sein. Und so kann guter Wandel einfach einen Anteil beitragen, dass Menschen zur Umkehr kommen. Obwohl es natürlich Gottes souveränes Werk ist. Aber Jesus sprach selbst davon. Er sagt zu den Jüngern, ihr seid das Licht der Welt. In Matthäus 5. Und dann in Vers 16, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, vor den Leuten, dass sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Vielleicht hat Petrus an diesen Vers seines Herrn gedacht, als er diese Worte schrieb. Und ja, so soll auch Gottes herrliches Wesen, sein Licht durch uns leuchten, damit Menschen zur Umkehr kommen. Bist du besorgt um dein Zeugnis vor der ungläubigen Welt? Dann denk zuerst nicht zuerst an dein äußeres Verhalten. Denk zuerst an deinen inneren Kampf. Guter Wandel ist die Frucht von innerem Sieg. Und effektive Evangelisation geschieht nur auf der Grundlage eines heiligen Lebens. Das haben wir auch schon zuvor gehört in Titus Brief. Deine Mission in der Welt ist also eine Mission von Konfrontation. Zuallererst erkenne deine Identität als Fremdling. Du bist Fremdling in der Welt und deswegen hast du auch einen Kampf in dir drin, den du immer mit dir trägst. Der Kampf gegen die Sünde, gegen sündige Begierden. Kämpfe diesen Kampf in der Kraft des Heiligen Geistes. Denn nur mit diesem Sieg im Innern bist du gewappnet für den äußeren Konflikt mit der Welt, mit Menschen, die deinen Glauben ablehnen. Erweise einfach dein ehrenhaftes Leben und gehorche deinem Herrn im Himmel. Überwinde Böses mit Gutem und ersehne die Umkehr deiner Mitmenschen. Das soll dich antreiben. Gott rettet immer noch. Gott fügt immer noch Menschen zum Kreis seiner Anbeter hinzu. Und dein Lebensstil kann dazu beitragen. Tut er das?